Hier ist die Stimme Vietnams, gesendet aus Hanoi, der Hauptstadt der Sozialistischen Republik Vietnam.
Herzlich willkommen bei der Stimme Vietnams. Ich bin Duyan. Guten Tag. Liebe Hörerinnen und Hörer, im heutigen Journal Die politische Aktualität berichten wir über die Herausforderungen für die Sicherheit in Europa. Und im Journal 54 Völker Vietnams stellen wir das traditionelle Haus der Volksgruppe der Cham vor. Zum Schluss hören Sie die Kultur- und Sportmeldungen, aber zuerst die Nachrichten mit Thuy Dương.
Die Schlagzeilen. Das Parlament stimmt für Nguyễn Chí Dũng und Mai Văn Chính als stellvertretender Premierminister ab. Artenschutz im Zusammenhang mit der nachhaltigen Nutzung der Biodiversitätsressourcen. Start des Bauprojekts der Industriezone Hoa Ninh in der Stadt Đà Nẵng. Die Nachrichten im Einzelnen. Der Minister für Planung und Investition Nguyễn Chí Dũng und der Leiter des Komitees für Öffentlichkeitsarbeit der Partei Mai Văn Chính sind am Dienstag vom Parlament als stellvertretender Premierminister für die Amtszeit 2021-2026 abgestimmt worden. Mit der Ernennung von zwei weiteren stellvertretenden Premierministern besteht die Regierung für die Amtszeit 2021-2026 aus Premierminister Phạm Minh Chính und sieben stellvertretenden Premierministern, nämlich Nguyễn Hòa Bình, Trần Hùng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phước, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng und Mai Văn Chính. Ebenfalls am Dienstag verabschiedete das Parlament mit der Zustimmung der Mehrheit der Abgeordneten einen Beschluss zur Wahl von Vũ Hồng Thanh, dem ehemaligen Leiter des Wirtschaftsausschusses des Parlaments, und Lê Minh Hoan, dem ehemaligen Minister für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, zu stellvertretenden Präsidenten des Parlaments der 15. Legislaturperiode. Zur Führung des Parlaments der 15. Legislaturperiode gehören derzeit Parlamentspräsident Trần Thanh Mẫn und sechs stellvertretende Parlamentspräsidenten, darunter Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan und Nguyễn Thị Thành. Staatspräsident Lương Cường leitete am Dienstag eine Veranstaltung, in der die Entscheidung des Staatspräsidenten zur Ernennung des stellvertretenden Premierminister und Minister für die Amtszeit 2021-2026 bekannt gegeben und überreicht wurde. In seiner Rede bei der Veranstaltung bekräftigte Staatspräsident Lương Cường, Partei, Staat und Volk seien davon überzeugt, dass die Regierung ihre Funktionen, Aufgaben und Befugnisse gut erfüllen werde, um dem Land zu einer schnellen und nachhaltigen Entwicklung zu verhelfen. Das Parlament hat auf der Sitzung am Dienstag das geänderte Gesetz über die Regierungsorganisation mit 463 Ja-Stimmen verabschiedet, was eine Zustimmungsquote von 96,86% entspricht. Das Gesetz tritt am 1. März 2025 in Kraft. Dazu der Abgeordnete Phạm Văn Hòa aus der Provinz Đồng Tháp.
Das Gesetz zur Organisation der Regierung wird geändert, um es mit dem geänderten Gesetz zur Organisation lokaler Behörden und dem geänderten Gesetz zur Organisation des Parlaments in Einklang zu bringen. Meiner Meinung nach ist eine Änderung des Gesetzes zu diesem Zeitpunkt äußerst notwendig und dringend, um sicherzustellen, dass die Arbeit der Exekutive ab dem 1. März reibungslos ablaufen kann.
Das geänderte Gesetz zur Regierungsorganisation definiert klar die Aufgaben, Befugnisse und Verantwortlichkeiten zwischen der Regierung, dem Premierminister und den Ministern sowie den Leitern der Behörden auf Ministerebene sowie den Umfang der Verwaltung zwischen Ministerien und Behörden auf Ministerebene. Das Gesetz bewirkt zudem eine angemessene Dezentralisierung zwischen der Regierung und den lokalen Behörden, indem es die einheitlichen Verwaltungsrechte der Regierung sicherstellt und die Kreativität und Eigenverantwortung der lokalen Behörden fördert. Fast 9000 Blutkonserven sind beim Sonhong-Fest 2025 im Institut für Hämatologie und Bluttransfusion und in anderen Orten gespendet worden. Nach Angaben des Instituts haben sich Hunderttausende von Menschen an 17 Sonhong-Feste im ganzen Land beteiligt. Allein in Hanoi wurden fast 120.000 Blutkonserven gesammelt. Das ist ein regelmäßiges Programm zum Frühlingsanfang. Der Leiter des Instituts für Hämatologie und Bluttransfusion, Nguyen-Hat Tang, betonte, das Sonhong-Fest sei nicht nur ein Blutspendeprogramm, sondern auch ein lebhaftes Bild der Nächstenliebe. Durch das Fest könne jede Person etwas über die Warmherzigkeit und zwischenmenschliche Verbindungen erfahren. Die Aktivitäten zum Schutz und zum Erhalt seltener, wertvoller und gefährdeter Wildtiere sollten mit einer nachhaltigen Gewinnung und der Förderung der Potenziale sowie wirtschaftlichen Werte der Biodiversitätsressourcen verbinden. Das sagte Vizepremier Mr. Chen Hung-ha auf der Sitzung über den Verordnungsentwurf zur Verwaltung gefährdeter, wertvoller, seltener Arten sowie zur Umsetzung des Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen, CITES, am Montag in Hanoi. Er betonte, dass die Vorschriften realisierbar seien und verwaltungstechnische, wirtschaftliche und sogar strafrechtliche Maßnahmen umfassen sollten, um mit der Ausbeutung, dem Handel und der Nutzung seltener, gefährdeter und wertvoller Wildtiere und Pflanzen grundsätzlich einzugehen. Die Verordnung sollte ein Kapitel enthalten, in dem Lösungen dargelegt werden, um das Bewusstsein der Menschen und der Gesellschaft zu ändern und die Aufklärung über die Ausbeutung, den Handel und die Nutzung seltener, gefährdeter und wertvoller Wildtiere und Pflanzen bereits in den Schulen zu stärken. Dem Bericht des Landwirtschaftsministeriums zufolge wird der Verordnungsentwurf die Änderungen des CITES-Übereinkommens rechtzeitig aktualisieren. Am Dienstag hat die Stadt Danang das Bauprojekt der Industriezone Huanling gestartet. Das Projekt liegt auf einer Fläche von mehr als 400 Hektar im Kreis Huavang. Ziel des Projekts ist es, eine umweltfreundliche Industriezone zu entwickeln, die sich neben dem Tiefwasserhafen Linqiu, dem internationalen Flughafen Danang und der Freihandelszone Danang befindet. Es wird erwartet, dass die Industriezone Huanling eine der modernsten Industriezonen in Zentralvietnam sein wird. Dazu sagt der Vorsitzende des Volkskomitees der Stadt Danang, Lê Chung-Ching.
Die Stadt Danang ist bereit, Investoren und Partner auf dem Entwicklungsweg zu begleiten. Danang verpflichtet sich, weiterhin die bestmöglichen Bedingungen zu schaffen, damit das Projekt termingerecht, qualitativ und effizient umgesetzt wird. Konkret wird die Stadt die beste Unterstützung bei der Flächenräumung sowie beim Infrastrukturaufbau bereitstellen. Zudem wird sie die Verwaltungsreform vorantreiben, um ein offenes und transparentes Investitionsumfeld zu schaffen. Gleichzeitig wird sie die Schwierigkeiten und Hindernisse während der Projektdurchführung rechtzeitig lösen.
Die Industriezone Huanling kann voraussichtlich der Stadt Danang zahlreiche sozioökonomische Vorteile bringen. Hier noch einmal das Wichtigste in Kürze. Das Parlament stimmt für Nguyễn Chí Dũng und Mai Văn Chính als stellvertretender Premierminister ab. Artenschutz im Zusammenhang mit der nachhaltigen Nutzung der Biodiversitätsressourcen. Start des Bauprojekts der Industriezone Huanling in der Stadt Danang. Soweit die Nachrichten der Stimme Vietnams.
Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben sich am Montag zu einem Sondergipfel im französischen Paris getroffen. Dort wollten sie nach Lösungen suchen, da sie die Sicherheitsgarantie der USA verlieren könnten und von den Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts in der Ukraine ausgeschlossen würden. Ein Beitrag von Guangzhou gesprochen von Hung Zhang.
Der Sondergipfel in Paris wurde einen Tag nach der Münchner Sicherheitskonferenz abgehalten. Dabei müssen die Europäer entscheiden, wie sie damit umgehen wollen, dass die USA für sie keine zentrale Rolle im USA-Russland-Verhandlungsprozess sehen und von der Ukraine unabgesprochen Zugeständnisse fordern. Laut Beobachten müssen die europäischen Staats- und Regierungschefs beim Gipfel in Paris drei neuen Realitäten begegnen. Es geht darum, dass die USA und Europa keine gemeinsamen Werte teilen, die seit 1945 das Fundament des transatlantischen Bündnisses gebildet haben. Außerdem kann Europa nicht mehr unter dem Sicherheitsschirm der USA stehen und keine Rolle im US-Plan zur Beendigung der Konflikte in der Ukraine haben. Daher soll Europa das Bewusstsein schnell ändern und einen dringenden Aktionplan erstellen, um seine Stimme zu behalten, nicht nur in der Ukraine-Frage, sondern auch in der Gestaltung einer neuen Sicherheitsstruktur dieses Kontinents. Zum Abschluss des Gipfels haben die europäischen Spitzenpolitiker betont, dass sich Europa an einem historischen Wendepunkt befinde. Dazu der britische Premierminister Keir Starmer.
This is a once-in-a-generation moment for the collective security.
Es handelt sich um einen Moment, der die gesamte kollektive Sicherheit unseres Kontinents umfasst. Wir müssen die neue Ära erkennen, in der wir leben, und dürfen nicht hoffnungslos an den Annehmlichkeiten der Vergangenheit festhalten. Es ist Zeit, dass wir Verantwortung für unsere Sicherheit und für unseren Kontinent übernehmen.
Auf dem Gipfel haben die europäischen Länder außerdem einen Konsens über die Erhöhung der Verteidigungsausgaben erreicht. Im Vorfeld des Gipfels hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagen, die Ausweisklausel für die Verteidigungsinvestitionen zu aktivieren. Darüber hinaus sollte der Stabilitäts- und Wachstumspakt reguliert werden, um dadurch die Regel, das Haushaltsdefizit unter 3% des Bruttoinlandsprodukts zu halten, flexibler anzuwenden. Bis Ende des vergangenen Jahres lagen die Verteidigungsausgaben der EU-Staaten bei mehr als 320 Milliarden Euro. Diese Zahlen sollen viel höher sein, so von der Leyen weiter. Diese Sache hat NATO-Generalsekretär Mark Rutte zuvor mehrmals erwähnt.
Der europäische Teil der NATO muss für die Verteidigung mehr ausgeben. Wenn sie nicht genug ausgeben, müssen wir es wahrscheinlich auf über 3% des Bruttoinlandsprodukts anheben. Ich kann mich jetzt nicht auf eine Zahl festlegen, da wir dies auf der Grundlage von Fakten und Zahlen tun werden, basierend auf dem Fähigkeitszielprozess. Aber es ist absolut klar, dass wir dieses Ziel nicht erreichen werden, wenn wir bei den aktuellen Zahlen bleiben. Wir werden in 4 oder 5 Jahren nicht sicher sein.
In seiner Rede nach dem Sondergipfel sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, dass sich die europäischen Länder darüber einig sind, dass sie kein zwingendes Abkommen mit der Ukraine anerkennen. Unterdessen hat sich der britische Premierminister Keir Starmer bereit erklärt, Friedenstruppen in die Ukraine zu entsenden, wenn eine Vereinbarung angenommen werde. Seinerseits war Scholz der Meinung, dass es kein passender Zeitpunkt für die Diskussion über ein solches Szenario sei.
Es ist völlig verfrüht und der völlig falsche Zeitpunkt, diese Diskussion jetzt zu führen. Ich bin sogar ein wenig irritiert über diese Debatten, das will ich ganz offen sagen. Hier wird über die Köpfe der Ukraine hinweg über das Ergebnis von Friedensgesprächen, die nicht stattgefunden haben und mit denen die Ukraine nicht Ja gesagt hat und nicht am Tisch gesessen hat, über mögliche Varianten von Ergebnissen gesprochen. Das ist höchst unangemessen, um es ganz offen und ehrlich zu sagen. Wir wissen gar nicht, was das Ergebnis sein wird.
Wenn dieses Szenario realisiert wird, liegt ein weiteres großes Problem darin, dass Europa keine genügend starke Verteidigungsfähigkeit hat, um die Aufgabe zur Aufsicht und zum Schutz des Friedens in der Ukraine zu übernehmen. Ohne die Unterstützung der USA könne Europa seinen Plan nicht durchführen, räumte der britische Premierminister Keir Starmer ein. Starmer sagte, er werde Ende dieser Woche in die USA reisen, um US-Präsident Donald Trump davon zu überzeugen, seine Verpflichtungen gegenüber der Ukraine und der europäischen Sicherheit nicht aufzugeben.
Kulturen der 54 Völker Vietnams.
Bei der Volksgruppe der Cham herrscht das Matriarchat. Die verheiratete Tochter lebt noch bei ihren Eltern. Der Ehemann zieht nach der Hochzeit zur Ehefrau. In der matriarchalen Cham-Familie hat jedes Ehepaar sein eigenes Haus. Deshalb besteht jede traditionelle Wohngelände der Cham nicht nur aus einem Haus. Die Anzahl der Häuser auf dem Gelände hängt davon ab, wie viele verheiratete Frauen es in der Familie gibt. Ein Beitrag von Ngọc Anh, gesprochen von Thùy Dương.
Die traditionellen Häuser der Cham sind recht geräumig und zeichnen sich durch eine einzigartige Architektur aus. Jeder Häuserblock besteht aus 5 bis 7 einzelnen Häusern in I-Form, die auf der Ost-West-Achse gebaut werden und so dafür sorgen, dass die Häuser Wind und natürliches Licht erhalten. Die Lage des Hauses wird nach Feng Shui und im Einklang mit dem Glauben ausgewählt. Dang Chi Quyết, der Parteisekretär und Leiter des Viertels Bauchuk in der Kreisstadt Phước Dân im Kreis Ninh Phước, in der Central-Vietnamesischen Provinz Ninh Thuận sagt.
Vor dem Bau eines Hauses suchen die Angehörigen der Cham zunächst nach einer Wasserquelle. Der Brunnen hat die Ausrichtung nach Nordosten. Die Küche wird nach Nordwesten ausgerichtet. Die Hauswände werden aus Lehm und Stroh gebaut.
Die Anzahl der Häuser auf dem Gelände hängt ebenfalls von der sozialen Schicht der Familie ab. Der Wohnblock einer Familie der Adelsklasse wird über 7 Häuser verfügen, während die Familie der Normalbürger nur über 5 Häuser verfügen wird. Zu einem traditionellen Cham-Haus gehören eine Küche, Tanking, und ein traditionelles Haus, Tangyo, wo das neue Ehepaar lebt. Das Tangyo-Haus ist das wichtigste Haus der Cham, da hier alle Familienrituale stattfinden. Daneben befindet sich das Haus, in dem die Eltern und die unverheirateten Geschwister wohnen. Dieses Haus ist größer und breiter als die anderen Häuser. Hinter diesem Haus steht das Haus, in dem die älteste Schwester und ihr Mann leben werden, wenn die zweite Schwester heiratet. Schließlich ist das Haus für die älteren Menschen und Würdenträger. Für die Adelsklasse gibt es 2 weitere Häuser, ein Haus für Pfluggeräte, Hacken und Schaufel und ein Haus für Mühlen und Mäse. Dazu Kafiu, ein Angehöriger der Cham in der Provinz Ninh Thuận.
Beim Hausbau werden die Cham zuerst die Küche bauen. Dann bauen sie ein traditionelles Haus, das im Cham Tangyo genannt wird, wo Verehrungs- und Hochzeitszeremonien stattfinden. Spirituell symbolisiert das Haus der Volksgruppe Cham die Menschen. Von oben sieht ein Cham-Haus wie eine Person aus, die mit dem Gesicht nach unten liegt.
Die Cham glauben, dass beim Hausbau das Errichten von Haussäulen der wichtigste Schritt ist, da er die Verbindung zwischen Himmel, Erde und Menschen symbolisiert. Die Zeremonie zum Errichten von Haussäulen findet gegen 6 Uhr früh statt. Das Hauptmaterial zum Bau traditioneller Cham-Häuser ist Holz. Die Dächer sind mit Stroh gedeckt. Die Hausbautechniken der Cham sind einzigartig und werden von Generation zu Generation weitergegeben. Der Meister Chiang Den, ein Angehöriger der Cham in der Kleinstadt Fuxian in der Provinz Ninh Thuận, sagt:
Ein Cham-Haus zu bauen ist schwierig. Dafür sind Facharbeiter erforderlich. Tischler verwenden keine Nägel, sondern Zapfenverbindungen.
Die Cham-Häuser sind immer von Zäunen umgeben. Das Besondere dabei ist, dass die Zäune zwischen den Häusern nie auf einer Linie liegen, sondern immer etwa einen Schritt voneinander entfernt sein müssen. In jedem Hausgarten wächst oft ein Tamarindenbaum. Kafiu in der Provinz Ninh Thuận weiter.
Die Cham pflanzen gerne Tamarindenbäume in ihren Gärten, da diese düsseresistent sind und rauen Witterungsbedingungen standhalten können. Die Tamarinde ist zudem eine essbare Pflanze. Zum Beispiel kann man aus den Tamarindenblättern saure Suppen kochen, die eine kühlende Wirkung haben. Bei der Feuerbestattung der Cham muss auch ein Tamarindenzweig vorhanden sein. Dies hat eine spirituelle Bedeutung, dass die Cham mit dem Tamarindenbaum leben und der Tamarindenbaum seiner Seele folgt, wenn sie stirbt.
Nachdem der Hausbau abgeschlossen ist, veranstalten die Angehörigen der Cham eine Einweihungszeremonie. In der Zeremonie tragen Jungen und Mädchen traditionelle Trachten, führen einzigartige Volkslieder und Tänze auf und sorgen so für eine fröhliche und glückliche Atmosphäre. Die Cham schätzen ihr Haus, denn hier können sie die kulturelle Tradition ihrer Familie und ihres Volkes bewahren und fortführen.
Das war das Lied Meine Schwester, gesungen von Tui Chi und Eng Kang. Nun hören Sie die Kultur- und Sportmeldungen.
Das Volkskulturfest vorhin ist am Montagabend in der Stadt Hưng Yên in der Provinz Hưng Yên feierlich eröffnet worden. Dabei hatten Besucher die Gelegenheit, kulturelle Räume mit spirituellen und historischen Werten des Gebiets vorhin zu besichtigen. Zudem konnten sie die Vielfalt der Kunstformen genießen, die die vietnamesische Kultur und die Kultur des Deltas des Roten Flusses prägen. Während des Festes, das vom 16. bis zum 19. Februar stattfindet, werden verschiedene kulturelle und künstlerische Aktivitäten angeboten. Darunter sind eine Ausstellung von Bonsai und Zierpflanzen, eine Fotoausstellung, traditionelle Wasser- und Senftenumzüge, Schlagwettbewerbe und ein Festival traditioneller Volkslieder. Anlässlich des 70. Jahrestags der Vietnamesischen Erste am 27. Februar und des Monats der Ehrung der Gesundheitsbranche wird das besondere Kunstprogramm Musik ins Krankenhaus bringen am Mittwoch im Krebskrankenhaus Nghệ An in der Provinz Nghệ An organisiert. Am Programm nehmen bekannte Künstler und Sänger teil, darunter die ausgezeichnete Künstlerin Ngọc Hà, die Sängerin Đinh Hiền Anh und Sängerin Thái Thùy Linh, sowie der Saxophonist Quentin Duck. Vor der Aufführung werden die Künstler Physikgeschenke an bedürftige Patienten überreichen. Die Behörde für Kultur, Sport und Tourismus der Provinz Hà Giang organisiert Aktivitäten im Rahmen des Khâu Vai Liebesmarkt Festivals 2025, um die traditionelle Kultur und den lokalen Tourismus zu fördern. Highlight der Veranstaltungsreihe ist der Marathon auf der berühmten Straße des Glücks, an dem fast 2000 Läufer in verschiedenen Distanzen teilnehmen. Der Wettkampf findet am 22. und 23. Februar statt. Das Khâu Vai Liebesmarkt Festival wird am 23. und 24. April abgehalten. Neben diesen beiden Hauptveranstaltungen organisiert der Kreis Mèo Vạc zahlreiche Erlebnisse für Sportler und Besucher auf dem zentralen Platz des Kreises. Dazu gehören unter anderem die Erkundung der Kultur der Mông, das Spielen von Kornwerfen und das Tanzen mit Kernmusikinstrument. Das 24. internationale Windsurf-Turnier Fun Cup hat gerade im Hibes Beach Club in der Stadt Phan Thiết in der Provinz Bình Thuận stattgefunden. Dieser einjährliche internationale Windsurf-Wettbewerb hat viele einheimische Zuschauer sowie internationale Besucher angezogen. Das Muinne-Windsurf-Turnier richtet sich an Profi- und Amateur-Windsurfer aus dem In- und Ausland, die sich für diesen Wassersport interessieren. Am Fun Cup 2025 nahmen über 20 Sportlerinnen und Sportler aus verschiedenen Ländern teil, darunter Japan, Singapur, Südkorea, Thailand, Vietnam, Australien, Russland, Frankreich, Deutschland, Polen und die USA. Die Veranstaltung war eine Gelegenheit, um das Potenzial und die Stärken des Meeres- und Sporttourismus von Bình Thuận weltweit zu präsentieren.
Das war unser Programm für heute. Vielen Dank für Zuhören. Ich bin Thuy Hang. Tschüss und bis zur nächsten Sendung.